Kapitel 1 Südaustralien. Verfluchte Hitze!
Mason Collard nahm seinen fleckigen Akubra ab, wischte sich mit einem noch fleckigeren Taschentuch über die brennende Stirn und schob den Hut hastig zurück auf seinen nahezu kahlen Schädel.
»Ich hab das Gefühl, mein Hirn kocht im eigenen Saft. Ehrlich, Eddie, kein Witz. Ich kann es fühlen.«
»Das erzählst du mir seit einer Woche jeden Tag«,
gab Edward Wirpanda mürrisch zurück. Der nur knapp 1,50 Meter große Aborigine mit der rostbraunen Haut und dem schwarzen Kraushaar überprüfte das Wärmebild auf dem Display des Tablet-Computers, der in einer rissigen Lederhülle am vorderen Ende des Sattels steckte, und schmatzte laut.
»Die südliche Flanke macht schon wieder Ärger«, fuhr er dann fort. »Wahrscheinlich sind dort ein paar Tiere vor Durst verendet und jetzt kriegt der Rest der Erde langsam Panik.«
Collard seufzte.
»Also kein kaltes West End by Rosie, sondern ein weiterer Ritt durch die Hölle. Ich liebe diesen Job!«
Er riss brutal am Zaumzeug seines Brumbies und zwang es mit beiden Beinen in den Galopp. Wirpanda verzog das Gesicht. Der Aborigine hasste es, wenn sein Kollege die Pferde der Farm auf diese Weise malträtierte. Ein guter Reiter misshandelte sein Tier nicht. Er kommunizierte mit ihm. Er selbst saß auf einem hellbraunen Mustang. Unter den Arbeitern galt diese aus Amerika stammende Rasse als besonders geduldig und ausdauernd. Er hatte sein Pferd Arana getauft. In der Sprache seines Stammes bedeutete der Name Mond. Mit einem sanften Druck des rechten Oberschenkels signalisierte er Arana, dass es losging. Ein Klaps auf den Schopf zwischen den Ohren und der Hengst schoss los wie ein von einer Bogensehne beschleunigter Pfeil. Weniger als eine halbe Minute später hat er Collard eingeholt und setzte sich neben ihn. Der bullige Mann mit den schlechten Zähnen und dem speckigen Hut grinste breit, stieß ein lautstarkes »Yippie« aus und rammte die Hacken in die Flanken des bedauernswerten Brumbies.
»Er macht das absichtlich«, dachte Wirpanda wütend, »nur um mich zu ärgern. Warum tut ein Mensch so etwas?«
Der Boden in diesem Teil des Landes war sehr felsig, so dass sie kaum Staub aufwirbelten. Das Klacken der Hufe klang wie Maschinengewehrfeuer. Wirpanda vermied es, den Kopf zu heben und zur Sonne hinaufzuschauen, die erbarmungslos von einem wolkenlosen Himmel herunterbrannte.
Bayami, der mächtige Schöpfergott, war zornig. Er hatte Yi, die Sonne, in Aufruhr versetzt, und die gab sich alle Mühe, die Geschöpfe Tiyas, der Erde, den Unmut des Allvaters spüren zu lassen.
In den vergangenen Tagen hatten die Temperaturen nicht nur in Australien alle Rekorde gebrochen. Im amerikanischen Death Valley hatte man erstmals in der Geschichte der Wetteraufzeichnungen einen Wert von über 60 Grad Celsius gemessen. Ganz Asien stöhnte unter immer neuen Hitzewellen. In Athen, Rom, Madrid, Lissabon und einer Reihe weiterer europäischer Städte hatten die Behörden den Notstand ausgerufen. Die Zahl der Hitzetoten, darunter vor allem alte und kranke Menschen, ging dort bereits in die Tausende. Erst am Vortag waren zwei Forschungsstationen am Nordpol geräumt worden, weil der Untergrund wegen des schmelzenden Eises nicht mehr sicher war. Solche und ähnliche Nachrichten beherrschten im Moment fast alle Kanäle, weshalb Rosie Vanambi, die Besitzerin des einzigen Pubs in der kleinen Ortschaft Torbora, den über dem Tresen des Schankraums angebrachten Fernseher kaum noch einschaltete. Torbora, ein verschlafenes Nest in der Nähe der Tokala Range im Süden der großen Wüste, war nur knapp 5 Kilometer von der Farm entfernt und mit seinen rund 4000 Seelen die größte Ansiedlung innerhalb eines Radius von mehreren 100 Kilometern. Dorthin verirrten sich nicht einmal jene Touristen, die ganz bewusst nach Abgeschiedenheit suchten. Vor ihnen tauchte die Herde auf. Von den einstmals 15.000 Rindern waren schon eine erschreckend hohe Zahl gestorben. Der Arocca, der den Lipsink Creek 8 von 12 Monaten im Jahr mit Wasser speiste, war zu einem dünnen Rinnsal geschrumpft. Hinzu kam die mörderische Hitze. Bereits um 4 Uhr morgens stiegen die Temperaturen auf weit über 20 Grad. Am frühen Nachmittag zeigten die Thermometer dann für gewöhnlich das Doppelte. Die Farmleiterin Tammy Larkis hatte sich erst an die Verwaltung in Adelaide, dann an die Regierung in Canberra gewandt, doch dort standen ein paar tausend verdurstende Kühe nicht allzu weit oben auf der Liste der Prioritäten. Man hatte Lakis sogar in geradezu bestürzender Arroganz darauf hingewiesen, dass die Brahman zu den robustesten und hitzeresistentesten Rinderrassen zählten. Dass auch sie nicht auf Dauer gegen die verrückt spielende Sonne ankamen, ignorierten die Bürokraten in ihren klimatisierten Büros geflissentlich. Verpanda mochte Lakis. Die drahtige Australierin mit den stramm geflochtenen Zöpfen und zwei Händen, die zuzupacken wussten, lebte für die Farm. Und sie hatte sich immer wieder für die Arbeiter eingesetzt, hatte dafür gekämpft, dass die Prämien in guten Jahren üppig waren und jeder, auch die nur für eine Saison angestellten Hilfskräfte, 2 Wochenlöhne erhielt, wenn er krank wurde und ausfiel. Es war nicht gerecht vom Allvater, wenn er eine solche Frau bestrafte.
»Da vorn!« brüllte Collard gegen das Hufgetrappel an und deutete auf einen Teil der Herde, der sich ein Stück von der großen Masse entfernt hatte.
Virpanda sah sofort, was geschehen war. Einer der Prallfeldgeneratoren musste ausgefallen sein. Er hatte sich zunächst gegen die moderne Technik gewehrt, als Lakis sie eingeführt hatte. Mobile Prallfelder statt Zäune. Drohnen mit Kameras zur Überwachung der Rinderpopulation. Roboter, um die in der Nacht jagenden Dingos fernzuhalten. Verpanda arbeitete seit über 40 Jahren in der Rinderzucht und bislang hatte er seinen Job problemlos auch ohne diesen neumodischen Kram erledigt. Doch Lakis hatte nicht mit sich reden lassen. Angeblich hatte ihr die Terranische Union die Ausrüstung zu einem Spottpreis angeboten, ja beinahe aufgedrängt. Und nach ein paar Wochen musste sogar Verpanda zugeben, dass dieser Alien-Schnickschnack durchaus seine Vorteile hatte.